Wir wollen uns auf den Gottesdienst einstimmen mit einem Musikstück. Ja, einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen hier zu unserem Gottesdienst in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde hier in Verden. Heute ist der erste Sonntag im Monat und somit feiern wir heute Abendmahl. Heute ist Abendmahlsgottesdienst. Und dazu möchte ich uns einen passenden Vers lesen aus 1. Korinther 11, den Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Die meisten von uns werden diesen Vers kennen. Der wird gelesen oder gehört zu den Einsetzungsworten vom Abendmahl. Und wenn wir das, beziehungsweise das Abendmahl wird auch Gedächtnismahl genannt. Und dieses Gedächtnismahl, dieser Name, der passt sehr gut, denn wie wir gerade gelesen haben, mit dem Abendmahl verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er kommt. Wenn wir also das Abendmahl zu uns nehmen, dann wollen wir an den Kreuzestod von Jesu Christi gedenken. Jesus Christus kam zu uns auf die Welt, er war ohne Schuld und ist dennoch für uns am Kreuz gestorben und nach 3 Tagen auferstanden. Und dies hat er getan, damit wir nicht verloren gehen müssen, sondern die Ewigkeit bei ihm verbringen können. Und an dieses große Geschenk wollen wir uns gerade beim Abendmahl erinnern. Gerade da wollen wir uns das vor Augen führen. Wenn mir all meine Schuld vergeben wurde, dann sollte ich auch meinem Nächsten die Schuld vergeben. Wenn Jesus Christus sein Leben für mich hingegeben hat, so kann ich auch mein Leben darin investieren, Gott zu verherrlichen und von seiner Liebe weiterzusagen. Nun möchte ich mit uns beten, wir stehen dazu auf. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen eigenen Sohn zu uns auf die Welt gesandt hast. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast, dass du dieses alles getan hast, weil du uns so sehr liebst, ja, weil du nicht möchtest, dass wir verloren gehen. Ja, Herr, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich danke dir auch, dass wir heute Abend mal feiern dürfen, dass wir ja daran gedenken können. Ja, Herr, und so fände uns doch, dass wir wirklich in unserem Alltag, in unserem ganzen Leben, dass wir uns darin ausstrecken, so zu leben, wie du es möchtest. Ja, dass wir uns auch für dich hingeben, dass wir mit unserem Leben dich verherrlichen wollen und dass wir wirklich von deiner Liebe, dass wir dein Evangelium doch auch in diese Welt hinaustragen. Ja, Herr, bitte fände uns doch da. So danke ich dir, dass wir hier heute Morgen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir das in Freiheit tun können. Du siehst diese ganzen, oder du siehst die vielen Christen auf dieser Welt, wo das nicht der Fall ist, die verfolgt werden. Herr, segne sie weiterhin. Ja, und rühre uns doch an, dass wir uns doch wirklich für unsere verfolgten Geschwister einsetzen. Ich möchte dich auch für unsere Regierung bitten. Ja, Herr, segne sie in allen ihren Entscheidungen, gerade auch in dieser schwierigen Corona-Zeit, Herr. Ja, schenk doch ein Umdenken zurück zu dir. Ja, Herr, so danke ich dir, dass du mitten unter uns bist und so segne noch diesen Gottesdienst. Amen. Wir hören jetzt auf unser erstes Lied von unserer Band. Es heißt Vater, wir sind hier. Dann möchte ich alle Gäste ganz besonders begrüßen, die heute Morgen hier sind. Und wenn sich ein Gast vorstellen will oder wenn sonst jemand einen Gruß hat, den er weitergeben möchte, dann wäre jetzt die Gelegenheit.
Liebe Grüße aus Detmold Rhein-Neumann und
ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Nehmt gerne Grüße mit aus der EFG Verden. Dann möchte ich alle Geburtstagskinder von dieser Woche ganz besonders begrüßen. Und zwar waren das Elissa, Maria, Enrico, Julie und Waldemar. Und von der Gemeinde aus wünschen wir euch alles, alles Gute, gottesreichen Segen für euer neues Lebensjahr. Ich habe einen Bibelvers für euch, das ist der Psalm 106, der Vers 1. Da heißt es, Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währet ewiglich. Dann sammeln wir als Gemeindejahr immer am ersten Sonntag im Monat für drei Missionare, also auch heute. Und die drei Missionare sind einmal Ulrike Müller. Sie arbeitet in Bulgarien, vor allem Kinderarbeit und Frauenarbeit. Dann Albert Kohnen, der ist Missionar in Argentinien. Und Bechner Mikhail, der ist in Bremen und arbeitet dort vorwiegend mit arabisch sprechenden Flüchtlingen. Ja, und die Kollekte, die wir heute zusammenlegen, später, wenn wir rausgehen, steht da ein Behältnis, da könnt ihr die gerne reinschmeißen. Diese Kollekte wird dann aufgeteilt zwischen den dreien. Ja, und die bekommen sie dann. Und von Albert Kohnen gab es vor ungefähr 2 Wochen einen Rundbrief. In diesem Rundbrief berichtet er von seiner Arbeit. Und die Familie, also Albert Kohnen und seine Frau, die sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass es ihnen soweit gut geht, dass der Herr sie an Leib und Seele bewahrt hat. Und wir sollten natürlich auch im Gebet an ihn denken, aber natürlich auch an die anderen beiden. Ich habe mal ein Gebetsanliegen, was er genannt hat, stellvertretend rausgesucht. Und zwar hält Albert Kohnen theologische Schulungen für Jugendliche. Und das macht er, weil er für sie ein festes und gutes Glaubensfundament schaffen möchte. Und daran können wir im Gebet auch denken. Dann haben wir ja am 28.03. unsere Jahresgemeindestunde. Und ein Punkt dort wird die Ältestenwahl sein. Und seit letzten Sonntag läuft ja die Vorschlagswahl. Volker ist ja da der Wahlleiter und hat das ja auch schon bekannt gegeben. Und auch heute wird er nach dem Gottesdienst hier vorne anzufinden sein. Und bei ihm könnt ihr euch dann die Wahlzettel abholen und die ausgefüllten ihm auch wiedergeben. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr Volker natürlich auch gerne ansprechen. Dann wollen wir jetzt vor der Predigt noch auf 2 weitere Lieder hören. Und das erste Lied heißt »Seid still«.
In circa 20 Minuten, da feiern wir das Abendmahl. Ihr seht es, schon alles aufgedeckt. Und wir feiern dieses Abendmahl als Gemeinde, als Gemeinschaft. Man könnte es natürlich auch jeder für sich, alleine, zu Hause, schluck, schluck, mampf, mampf. Aber wir machen es als Gemeinde, zusammen. Wir treten gemeinsam an den Tisch des Herrn. Doch unsere Einheit, unsere Gemeinschaft ist immer gefährdet. Daher nehme ich jetzt nicht Bezug auf irgendeinen konkreten Fall, sondern das ist etwas Allgemeines. Gemeinde ist immer gefährdet, Gemeinschaft ist immer gefährdet. Und es ist nicht zuletzt der Neid, der Gemeinschaft gefährdet, ganz allgemein. Ja, jeder von uns empfindet Neid und Neid trennt uns. Neid zieht Gräben, Neid provoziert Streit. Es ist so, Neid zerstört menschliche Gemeinschaft und natürlich deswegen gefährdet das auch unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft. Das war auch schon bei den Israeliten so. Die hatten damit zu kämpfen. Die wurden ja aus Ägypten befreit, aus der Sklaverei hat Gott sie herausgeführt, in die Freiheit. Aber Freiheit ist eben auch immer bedroht. Man braucht Regeln, um diese Freiheit zu genießen. Und deswegen gibt Gott diese Regeln, nicht um die Israeliten wieder in eine Sklaverei zu führen, sondern damit sie ihre Freiheit wirklich genießen können. Diese Regeln kennen wir unter der Überschrift die 10 Gebote. Und das 10. Gebot, ihr werdet das wissen, das 10. Gebot, das verbietet den Neid. Und zwar aus gutem Grund. Es ist nicht so, dass Gott gesagt hat, oh, ich will unbedingt 10 voll kriegen und jetzt habe ich 9 Gebote, könnte ich da noch irgendwas finden, nehme ich mal Neid. Nein, Neid zerstört Gemeinschaft. Und deswegen steht es in den 10 Geboten und wird von Gott dort verboten. Ich lese euch das vor. Das 10. Gebot, das steht im 2. Mose 20, Vers 17. Ich lese mal nach der Lutherbibel. Vielleicht erinnert euch das noch an den Konfirmandenunterricht, wo ihr das vielleicht mal auswendig gelernt habt oder so. Da heißt es, also 2. Mose 20, Vers 17, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Ihr merkt so aus den Formulierungen, das ist vor langer, langer Zeit geschrieben. Man vermutet so 3500 Jahre. Zum Beispiel, wenn es da Knecht heißt, also Sklave, also sei nicht neidisch. Niklas, sei nicht neidisch auf Friedrichs Sklaven. Ne? Das ist heute nicht mehr aktuell. Ne? Keiner von uns hat einen Sklaven, keiner kann neidisch sein auf den Sklaven des anderen. Auch so, wenn es hier heißt Rind und Esel, das ist nicht mehr so unser Thema, ne? Dass wir jetzt unbedingt den Esel von unserem Nachbarn haben wollten. Es ist in alter Zeit formuliert und doch müssen wir uns klar machen, es meint uns. Es ist aktueller denn je. Es ist genau in unsere Zeit gesprochen, wenn wir einmal von diesen älteren Begriffen absehen. Denn wir sind neidisch, Gott meint mich. Ja, ich hätte ja gern nicht den Esel, aber das Auto von meinem Nachbarn. Ich hätte gern einen Ehepartner wie XY, ja, oder zumindest wie ich mir den Ehepartner von XY vorstelle. Ja, in Wirklichkeit ist er ganz anders, aber ich stelle mir den so vor und das hätte ich gerne genauso in meiner Ehe. Oder da ist der Erfolg von Z und der missfällt mir komplett. Und zwar aus einem einzigen Grund, weil es nicht mein eigener Erfolg ist. Es macht mich neidisch, dass Z so erfolgreich ist. Also Neid gibt es überall. Und auch ich bin davon nicht frei. Und deswegen wollen wir uns zunächst einmal darüber Gedanken machen, wie Neid denn entsteht. Wie kommt es überhaupt dazu, dass ich Neid empfinde? Der Neid entwickelt sich in drei Stufen. Da ist zunächst einmal das Vergleichen. Das ist ganz tief in unserem Denken verankert, dass wir uns mit anderen vergleichen. Es passiert automatisch und instinktiv. Das haben wir schon von klein auf gelernt. Da gibt Frau Schmidt die Mathearbeiten zurück, ja, und mein Freund Peter hat eine 2 und ich habe nur eine 3. Und instinktiv vergleiche ich und sage, oh, ja, ich 3, Peter 2, das heißt, Peter ist gut und ich bin nur Mittelmaß. Das liegt uns so im Blut und das geht dann weiter. Dann geht es auf die Arbeit irgendwann und dann verdient mein Kollege ein bisschen mehr als ich und es wird sofort verglichen. Oder mein Kollege hat mehr Kompetenzen oder hat mehr Autorität in der Firma. Instinktiv, ja, bevor wir überhaupt schalten können, wird da schon ein Vergleich angestellt und ich sage, oh, ja, Peter ist besser als ich. Er hat eine 2 und ich habe nur eine 3 in Mathe. Das ist Stufe 1. Und jetzt entsteht aus diesem Vergleichen ein seelischer Schmerz. Denn wenn wir uns so vergleichen, was wir automatisch ständig tun, dann reift in uns eine Erkenntnis. Und zwar die Erkenntnis, es gibt immer jemanden, der besser ist als ich. Immer. Bin ich ein guter Prediger? Die Antwort lautet, es gibt welche, die predigen besser. Bist du, weiß ich nicht, ein guter Fahrradfahrer? Es gibt welche, die haben mehr Kondition, die können mehr Kilometer fahren. Ich merke, immer besitzt jemand mehr. Niemals stehe ich ganz oben. Dabei habe ich genauso gelernt wie Peter. Aber Peter hat die 2 und ich habe nur die 3. Ich bin Durchschnitt und Peter ist gut. Und das führt zu Schmerz, seelischem Schmerz. Vergleichen führt immer zu seelischem Schmerz. Und seelischer Schmerz, das ist sehr unangenehm für die Seele. Und darum macht sie jetzt instinktiv etwas. Sie versucht, den Schmerz umzuwandeln. Die Seele wandelt den Schmerz in Neid um. Dann sind wir auf der dritten Stufe beim Neid angekommen. Dieser Neid richtet sich dann gegen denjenigen, der mehr hat. Und das, was die Seele dann da konstruiert, das ist häufig völlig unlogisch. Stimmt nicht. Aber darum geht es der Seele auch nicht, irgendwas Logisches zu konstruieren, sondern es geht ihr darum, den Schmerz loszuwerden, der durch das Vergleichen entsteht. Und deswegen wird dann irgendetwas konstruiert. Und dann sagt sie, ja, du besitzt zwar mehr, aber das würde eigentlich mir zustehen. Ich bin derjenige, der hier in der Firma so viel arbeitet, du verdienst mehr Geld, das ist nicht gerechtfertigt. So, das ist der Neid. Das stimmt nicht. Objektiv ist es falsch. Der andere arbeitet 10 Stunden mehr und verdient deswegen auch mehr. Aber das ist der Seele egal. Sie will diesen Schmerz loswerden und deswegen konstruiert sie Neid. Widerrechtlich hast du dir das genommen, was mir eigentlich zusteht. Peter hat die 2 nur, weil er sich beim Lehrer eingeschleimt hat. Das ist der Grund. Wenn er mit fairen Mitteln gekämpft hätte, so wie ich das gemacht hätte, hätte er genauso eine 3 gehabt. Aber er schleimt hier rum und deswegen kriegt er die 2. Schleim ruhig weiter, Peter, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Da geht die Freundschaft auseinander. Und so entwickelt sich der Neid in diesen 3 Stufen. Da ist zunächst das Vergleichen, kommt der seelische Schmerz hinzu aus dem Vergleich. Und dieser seelische Schmerz wird in Neid umgewandelt. Und das ist eben eine große Gefahr für jede Gemeinschaft, auch für unsere Gemeinde, weil das natürlich voneinander trennt, wenn ich da mit dem Finger auf andere zeige und sage, du hast dir genommen, was mir eigentlich zustehen würde. Denn die Gemeinde ist ja ein Leib. Das ist das Bild, was Paulus von der Gemeinde, für die Gemeinde gibt. Und er meint es so, dass in einem Leib, also einem Körper heißt es ja, gibt es ja unterschiedliche Körperteile und die haben alle ihre Funktion. Da ist zum Beispiel das Herz, pumpt das Blut durch den Kreislauf, da ist die Niere, die reinigt das Blut und dann ist da der große Zeh, der sorgt für das Gleichgewicht. Jeder Körperteil hat seine spezielle Aufgabe und der Körper funktioniert nur, wenn jeder seine Aufgabe auch wahrnimmt. Das ist auch das Prinzip, wonach Gemeinde funktioniert. Jeder von uns hat bestimmte Berufungen und Aufgaben, sodass die Gemeinde funktioniert. Und Neid bringt nun alles in Unordnung. Wenn man sagt, ich will nicht mehr an dem Platz dienen, wo Gott mich hingestellt hat, sondern ich bin neidisch auf den, ich möchte dahin, ich möchte das machen, dann gerät alles in Unordnung. Wenn der C sagt, ich möchte hier nicht mehr im Schuh rumstecken, ja, und da sieht mich ja keiner, hier tritt jeden Sonntag auf die Kanzel und präsentiert sich da und keiner sieht mich hier, den C, der noch das Gleichgewicht hält und so. Ich möchte die Hand sein, ich möchte hier auch so rumwedeln und so, mit einem schönen Ring am Finger, das möchte ich sein. Wenn der Fuß so denkt, dann bricht der Körper zusammen. Und das ist in der Gemeinde nicht anders. Neid zerstört Gemeinde. Wie können wir dieser Neidfalle entfliehen? Das ist nämlich eine Falle, in die wir da geraten, durch diese drei Schritte, Vergleichen, seelischer Schmerz und dann Neid. Wie kommen wir da raus? Wie können wir der Neidfalle entfliehen? Zunächst ist wichtig, ich akzeptiere meine eigenen Begrenzungen, dass ich mir diesen Gedanken einmal bewusst mache und verinnerliche. Gott teilt jedem von uns das richtige Maß zu, und wir können der Neidfalle nur entfliehen, wenn wir das akzeptieren. Wenn ich sage, Gott, du hast mir Stärken und Schwächen gegeben und damit hast du auch Grenzen gezogen, was ich machen kann, was ich nicht machen kann. Und ich akzeptiere das. Ich akzeptiere das, dass ich nicht dastehen kann und singen kann, weil ich das einfach von meiner Stimme her nicht kann. Das wird sich furchtbar anhören. Das akzeptiere ich. Das ist eine Grenze, die ich habe. Ich habe ein bestimmtes Einkommen und ich bin dankbar dafür, dass du mir das schenkst und ich darf damit haushalten. Aber es gibt natürlich auch eine Grenze. Ich habe nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung, sondern es hat eine Grenze. Und ich akzeptiere das. Ich akzeptiere meine Stärken und meine Schwächen. Gott hat mir Grenzen auferlegt und innerhalb dieser Grenzen bin ich zufrieden. Ich giere nicht immer nach mehr. Das ist der Schlüssel. Denn die Gier nach mehr stellt uns eine tödliche Falle. Der russische Schriftsteller Tolstoi, der hat das mal in einer Geschichte versinnbildlicht, sage ich mal. Ja. Und zwar ist das die Geschichte von Pachom und sie trägt den Titel Wie viel Erde braucht ein Mensch? Wie viel Erde braucht ein Mensch? Und diese Geschichte erzählt von Pachom, der kauft sich ein Stück Land in Russland und ist damit sehr zufrieden, aber nur eine kurze Zeit, dann will er mehr haben, er will größeres Land haben. Also zieht er nach ostwärts, ja, stellt euch die russische Karte vor, ne, startet er irgendwo im Westen und da ist natürlich viel Land im Osten, was man dann auch billiger erwerben kann. Und dann zieht er ostwärts und kann sich schon ein bisschen größeres Land kaufen. Aber das befriedigt ihn immer noch nicht. Also zuerst findet er es gut und dann will er mehr haben, immer mehr, immer mehr. Und dann zieht er weiter ostwärts und trifft dann auf einen Volksstamm, die Paschkiren. Ich weiß nicht, ob es hier wirklich gibt oder ob Tolstoi die erfunden hat. Auf jeden Fall gehört da in dieser Geschichte den Paschkiren große Teile des russischen Steppenlandes. Und die sind bereit, das auch dem Pachom zu verkaufen. Und da ist Pachom natürlich interessiert, weil das ist ja riesengroße Landfläche da. Und dann erkundigt er sich, was ist denn der Preis? Und der Häuptling der Paschkiren sagt, 1000 Rubel. 1000 Rubel. Und dafür bekommst du so viel Land, wie du an einem Tag mit dem Fuß, also zu Fuß, umrunden kannst. Wenn du jetzt hier einen kleinen Kreis gehst, kriegst du das für 1000 Rubel. Aber wenn du natürlich marschierst und dir ein Riesengebiet absteckst, kriegst du das für 1000 Rubel. Aber die Bedingung ist, du musst vor Sonnenuntergang wieder an diesen Punkt, wo du hier startest, zurückkommen. Und der Deal ist folgendermaßen, das Geld behalten wir auf jeden Fall. Ja, aber das Land bekommst du nur, wenn du wieder an dem Ausgangspunkt zurück bist, bevor die Sonne untergeht. Ja, Pachom findet das gut, schlägt ein auf diesen Deal und macht sich auf den Weg und er läuft bis Mittag und er steckt sich ein Riesengebiet ab und er freut sich. Ja, er ist so weit gelaufen und dann so Mittag kehrt er um und dann läuft er zurück. Ja. Aber dann sieht er, die Sonne geht langsam unter. Die Sonne hat den ganzen Tag gebrannt, er ist erschöpft und kann gar nicht mehr richtig laufen. Und da kommt auch schon der Ausgangspunkt in Sichtweite, aber die Sonne ist schon fast untergegangen. Ja. Er merkt, wie die Zeit da tickt und dann gerät Pachom in Panik, ne, und denkt, ah, 1000 Euro, für 1000 Euro hätte ich so ein großes Land haben können oder kann ich es haben, aber ich muss diesen Zielpunkt da noch erreichen. Ich muss laufen, laufen, und er fängt an zu laufen, und auch wenn er nicht mehr kann, er läuft immer schneller, weil er möchte nicht diesen Zeitpunkt da verfehlen, wo er da zurück sein muss. Und am Ziel wartet der Häuptling, aber die Sonne sinkt immer weiter in den Horizont und immer verzweifelter rennt Pachom. Er hat sich so ein großes Land abgesteckt, für 1000 Rubel könnte er es besitzen. Doch nun droht ihm alles zu entrinnen. Er rennt und rennt und kurz vor dem Ausgangspunkt bricht er tot zusammen. Und dann in der Geschichte kommt dann sein Knecht mit einer Hacke und gräbt ihm sein Grab. Wie viel Erde braucht der Mensch? Hat Tolstoi gefragt, und er sagt so ungefähr 1,85 Meter, genau das, was du für dein Grab brauchst, so viel brauchst du. Das ist die Moral der Geschichte, dass die Gier nach mehr uns tötet. Wir wollen immer mehr, wir wollen immer mehr, und es ist eine tödliche Falle. Sie bringt uns letztendlich ins Grab. Stattdessen ist es wichtig, dass wir zufrieden sind, dass wir sagen, das, was du Gott mir gibst, das nehme ich an. Ich bin zufrieden in den Grenzen, die du mir gesteckt hast. Ich lebe auf diesem Land, so wie du es mir eingezirkelt hast, und bin zufrieden. Ich will nicht immer mehr haben. Sei zufrieden mit dem, was Gott dir zugeteilt hat. Heinrich Böll, jetzt erzähle ich die Geschichte eines deutschen Schriftstellers, der erzählt folgende Geschichte, die Geschichte eines Fischers. Der liegt nämlich gemütlich in seinem Fischerboot und döst und schaut da auf die See. Und dann kommt ein Tourist vorbei und sagt, guten Tag, Herr Fischer, sehr herrliches Wetter. Waren Sie denn heute schon draußen? Sagt der Fischer, ja. Das ist ja toll, dass Sie schon draußen waren. Dann können Sie ja gleich nochmal raus. Wir haben ja erst 9:30 Uhr. Da können Sie ja noch 3, 4, 5 Mal raus und dann können Sie viele Fische fangen. Wenn Sie schon beim ersten Rausfangen gut gefangen haben, können Sie ja noch 3, 4 Mal fangen. Und dann haben Sie einen Riesenberg Fische heute Abend. Und wenn Sie das machen, dann können Sie ja die Fische verkaufen und dann kaufen Sie sich ein Motorboot. Stellen Sie sich das mal vor. Dann kommen Sie viel schneller auf den See und dann können Sie noch viel, viel mehr Fische fangen. Sagt der Fischer, ja, und warum soll ich das machen? Ja, verstehen Sie nicht. Wenn Sie dann so viele Fische haben und so viel Geld, dann können Sie Leute anstellen, die für Sie rausfahren. Dann können Sie sich ein zweites, drittes Motorboot kaufen und Sie stellen Leute an, die dann für Sie fischen. Dann haben Sie nachher einen Riesenberg von Fischen, die Sie alle verkaufen können. Und dann haben Sie mehr Geld, Sie haben eine Riesenfirma. Und der Fischer fragt, ja, und was soll ich dann machen? Was dann? Ja, sagt der Tourist, dann können Sie hier im Hafen sitzen und dösen und aufs Meer schauen. Und sagt der Fischer, ja, aber das mache ich doch jetzt schon. Nur Sie stören mich dabei. Der Fischer hat was verstanden. Der Fischer hat verstanden, es lohnt sich nicht, immer nach mehr zu gieren. Er hat verstanden, ich bin zufrieden mit dem, was Gott mir zugeteilt hat. Vielleicht habe ich kein schönes Haus, aber ich habe einen schönen Ausblick auf das Meer. Andere besitzen vielleicht viele Boote, aber ich habe nicht so viel Stress wie sie. Ich bin zufrieden mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und ich vergleiche mich nicht ständig mit allen. Mögen die anderen es gut haben, Gott segne sie. Aber ich habe, was ich habe, das nehme ich dankbar aus Gottes Hand. Ich sage Ja zu dem, was Gott mir gibt. Und ich akzeptiere meine Begrenzung und bin zufrieden. Also das müssen wir lernen, zufrieden zu sein. Das ist unser Auftrag. Sei zufrieden mit dem, was Gott dir gibt. Und das ist natürlich nicht leicht. Ja, zufrieden zu sein, das ist nicht leicht. Wenn wir so jetzt diese beiden Geschichten hören und miteinander vergleichen und wir denken an diesen Pachom, das schreckt uns natürlich ab, ja, diese Gier nach immer mehr und dann landet er da im Grab, das ist ja richtig tragisch. Und der Fischer ist uns voll sympathisch, ne? Wie er da liegt und zufrieden ist, er hat seine Arbeit gemacht und dann kann er sich entspannen und freut sich über das, was er hat. Das finden wir sympathisch. Und trotzdem merken wir, dieses Begehren, diese Sehnsucht, die liegt trotzdem in uns. Das Begehren nach mehr bleibt. Und die Bibel lehrt uns nicht etwa, dass wir diese Begierde abtöten sollen, sondern sie lehrt uns, diese Begierde auf das Richtige zu lenken. Das rät sie uns oder das fordert sie von uns. Es geht nicht darum, Sehnsüchte aufzugeben, ja, und sich irgendwie so zu betäuben, dass man gar nichts mehr will und irgendwie so wie so in so ein Koma zu kommen, dass man gar nichts mehr möchte, sondern es geht darum, alles oder sein Begehren auf das Richtige zu lenken. Ich höre auf, das Falsche zu begehren und begehre stattdessen Gott. Im Psalm 37, Vers 4, da heißt es, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Also nicht töte deine Sehnsucht ab, sondern lenk sie auf Gott. Und da wirst du finden, was dein Herz sich wünscht. Müssen wir zunächst einmal sagen, dass fast alle unsere Wünsche, die wir so haben, sich auf Vergängliches richten. Wenn ihr das mal so durchgeht, was möchte ich eigentlich? Was ist mir wirklich wichtig? Also nicht jetzt so, was ist geistlich fromm zu sagen, sondern was möchte ich haben? Was würde mich jetzt traurig machen, wenn ich es nicht mehr habe? Und wo würde ich mich riesig freuen, wenn ich es bekomme? Das sind alles materielle Dinge, zum allergrößten Teil. Fast alle unsere Wünsche richten sich auf Vergängliches oder auf irgendwelche Situationen, die wir uns wünschen. Da ist eine Gruppe von Geschäftsleuten, die sitzt zusammen beim Essen und einer der Geschäftsleute erzählt so eine Geschichte aus seiner Kindheit und ist darüber ziemlich amüsiert. Und zwar kam er aus ärmlichsten Verhältnissen, dieser Geschäftsmann, und irgendwie aus Glück hat er da mal so eine Münze gefunden aus Bronze, ne? Und die sah so aus, als ob sie aus Gold wäre. Und seine kleine Schwester war von dieser Münze sowas von begeistert. Ja? Die fand das so toll, die hat das noch nie so gesehen und oh, eine golden schimmernde Münze. Hat er erzählt, ja, ich habe mit meiner kleinen Schwester folgenden Deal gemacht. Du räumst mein Zimmer auf und dafür darfst du die Münze kurze Zeit in der Hand behalten. Ja, und da haben die Geschäftsleute geschmunzelt und gesagt, ja, das ist natürlich echt naiv von deiner kleinen Schwester, ja. Sie räumt da 30 Minuten dein Zimmer auf, nur um diese Münze 30 Sekunden in der Hand zu behalten. Sie muss sie dir ja nachher wiedergeben. Also das ist ja, da hast du sie schön reingelegt. Ja? Alle lächeln und schmunzeln darüber. Nur einer guckt nachdenklich zu Boden und sagt, weißt du, ich denke gerade, unterscheiden wir uns eigentlich von deiner naiven Schwester? Wir als Geschäftsleute rackern uns hier Tag und Nacht ab. Warum? Weil wir ein bisschen Geld in die Hand bekommen wollen. Geld, was wir bei unserem Tod wieder aus der Hand geben müssen. Eine relativ kurze Zeitspanne im Vergleich zur Ewigkeit. Machen wir es denn so anders als deine Schwester? Sind wir nicht genauso naiv? Das ist etwas, da können wir uns alle wiederfinden. Wir sind wie diese kleine Schwester, die versucht irgendwie ein frisches Auto in die Hand zu bekommen und es ein paar Jährchen in der Hand zu haben. Aber wir müssen es alles wieder aus der Hand geben. Und da sagt eben die Bibel, unsere Sehnsucht ist richtig, aber wir ersehen das Falsche. Das ist das Problem. Nicht die Sehnsucht, sondern dass wir das Falsche ersehen. Wir geben uns mit zu wenig zufrieden. Wir wollen kleine Münzen in die Hand bekommen. Wir sollten stattdessen nach Höherem streben. So wie der Psalm 37, Vers 4 sagt, habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz dir wünscht. Das ist ja auch eine ziemlich steile Behauptung, ein ziemlich dickes Versprechen. Ja? Wenn ich meine Lust am Herrn habe, dann wird er mir geben, was mein Herz mir wünscht. Es ist wichtig, dass wir diese Behauptung nicht einfach so abtun und sagen, ja, das ist halt Bibel, darum steht es da, oder es wird schon stimmen, ja, sagt ja der Pastor, meistens sagt er ja richtige Sachen, dann wird das wohl so stimmen. Das ist nicht die richtige Art, damit umzugehen, sondern es wäre besser, Gott darauf festzunageln, auf diese Verheißung, und zu sagen, okay, das sagst du. Du sagst, wenn ich meine Lust an dir habe, dann wirst du mir geben, was mein Herz mir wünscht. Das ist die Behauptung, die du hier aufstellst. Das prüfe ich. Das möchte ich prüfen. Also das wäre mein Vorschlag. Nagelt Gott auf diese Verheißung fest. Was wird dann passieren, wenn ihr das macht? Dann wird Gott euch enttäuschen. Ja, das kann ich euch voraussagen und das meine ich nicht als Witz, das wird er wirklich machen. Es wird tatsächlich so kommen, du wirst das Gefühl haben, ich brauche irgendwas. Ja, und dann nimmst du diese Verheißung und sagst, hab deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz dir wünscht. Du zeigst mit dem Finger auf diese Stelle, doch Gott wird den Kopf schütteln in vielen Fällen und sagen, nein, das gebe ich dir nicht. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist, du sagst, ja, habe ich es gewusst. Stimmt nicht, ne? Klappt nicht. Ist ja auch logisch, dass es nicht klappt, sonst würde es ja jeder machen. Ist ja anstrengend, nach Besitz zu streben und so. Wenn das so einfach wäre, würde es jeder machen. Es macht nicht jeder, also funktioniert es auch nicht. Ist ja logisch, habe ich immer gewusst. Und dann drehst du dich um und machst so weiter wie vorher. Das ist Möglichkeit A. Oder Möglichkeit B, du bohrst nach. Ja? Und du lässt nicht locker und sagst, will Gott meine Wünsche vielleicht anders erfüllen? Meint dieser Vers vielleicht noch etwas ganz anderes, als ich da im ersten Augenblick gedacht habe, was er meint? Ja? Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz dir wünscht. Vielleicht denke ich ja nur, dass mein Herz sich gewisse Dinge wünscht. Vielleicht steckt da viel, viel mehr und viel, viel Tieferes hinter. Wir haben ja so unsere Standardwünsche, Geld, Gesundheit, Anerkennung, persönliches Glück. Was heißt das überhaupt, die Lust am Herrn zu haben? Wie kannst du deine Lust am Herrn haben? Ja, versteht ihr, so eine Gedanken, da müsst ihr nachgraben. Das hilft nicht einfach kurz zu sagen, oh, ich probiere es, funktioniert nicht, ich mache was anderes, sondern da muss man tief graben. Das musst du für dich herausfinden. Was heißt das, dass du deine Lust am Herrn hast? Das kann dir keiner so sagen. Ich kann dir irgendwelche Stichworte geben, die auch grundsätzlich stimmen, zum Beispiel Gottes Gegenwart findest du im Gebet, das kann für dich sehr erfüllend sein. Oder in der Heiligen Schrift, wenn du Bibelverse aufnimmst, ja, das kann deiner Seele sättigen. Das sind so Stichworte, Gemeinschaft, Gebet, habe ich schon genannt. Ja. Das sind so Stichworte, aber was das konkret für dich bedeutet, das musst du selbst herausfinden. Und du musst selber deinen Weg finden, wie du zu diesem Herrn kommst, dass er dir deine Lust wirklich stillt. Denn jeder von uns kommt anders in die Gegenwart Gottes. Jeder von uns hat einen anderen Zugang, zwar über diese schon groben Punkte, die ich jetzt genannt habe, aber wie das konkret ist, das macht jeder anders. Da hat jeder eine andere Persönlichkeit. Das ist auch etwas ganz Individuelles und das musst du für dich rausfinden, wie dieser Weg in die Gegenwart Gottes geht. Das kann dir keiner abnehmen, das kann dir keiner sagen, kein Pastor, kein Buch, was du liest. Das musst du selber herausfinden, indem du forschst, indem du ausprobierst, was funktioniert. Dass du merkst, okay, das hat mir geholfen, da gehe ich weiter. Das hat mir nicht so geholfen, da probiere ich was anderes. Wie komme ich in die Gegenwart Gottes? Wie kann ich meine Sehnsucht bei Gott stillen? Und es ist nicht so einfach, das gebe ich zu, weil wir sind gedanklich anders gepolt. Ja, wir sind so gepolt, dass wir sagen, je mehr Geld, desto glücklicher bist du. Ja? Es ist nicht einfach, aber eins kann ich euch versprechen. In dem Moment, wo es euch gelingt, eure Sehnsucht bei Gott zu stillen, in dem Moment löst sich euer Neid in Luft auf. In dem Moment, wo ihr diesen Knoten gelöst habt und sagen könnt, ich kann meine tiefsten Bedürfnisse in der Gegenwart Gottes stillen, in dem Moment hat das Thema Neid für euch keine Bedeutung mehr. Neid war unser Thema heute und ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen, was wir da gesagt haben. Wir haben gesagt, dass der Neid in drei Stufen entsteht, nämlich über Vergleichen, was uns im Blut liegt, was wir automatisch machen. Dieses Vergleichen führt zu einem inneren Schmerz und Neid ist sozusagen die Strategie der Seele, diesen Schmerz zu kanalisieren. Neid ist eine Falle, sie zerstört Gemeinschaft, sie wird mir auch niemals Befriedigung schenken. Also solange ich in der Neidfalle bin, bin ich nie zufrieden. Wir können sie nur entfliehen, dieser Neidfalle, wenn ich mit dem Gedanken starte, dass Gott mir bewusst Grenzen aufgelegt hat und dass es gut ist, innerhalb dieser Grenzen zufrieden zu sein. Die Gier nach mehr tötet uns. Denkt an den Pachom, der immer mehr Land wollte und am Ende gestorben ist. Es ist viel besser und es ist die richtige Einstellung, zufrieden zu sein mit dem, was Gott mir zuteilt. Und schließlich müssen wir lernen, unsere Begehren, unsere Sehnsüchte, weg von falschen Dingen zu richten. Das ist ein Grundproblem des Menschen, dass er versucht, seine Sehnsüchte an falschen Orten zu stillen. Ja? Nämlich überall, nur nicht bei Gott. Und es ist nicht leicht. Ich behaupte nicht, dass das jetzt mal so eben ein Schalter umgelegt werden kann und dann ist alles gut. Aber das ist der Weg, den wir gehen müssen. Da liegt die Lösung. Du musst herausfinden, wie du deinen Hunger bei Jesus stillst. Und es geht nicht Schlag auf Schlag, aber du musst Schritte gehen in diese Richtung. Da liegt die Lösung. Stille deinen Hunger bei Jesus. Das ist ja auch, was das Abendmahl symbolisiert. Jesus hat ja in einem unvorstellbaren Liebesbeweis sich geopfert, damit du erlöst bist. Er hat sein Blut für dich vergossen. Reine Liebe, und diese Liebe, die wollen wir uns beim Abendmahl vergegenwärtigen. Darum feiern wir das immer wieder, um uns das bewusst zu machen, was da für eine Liebe hintersteckt. Und wenn es dir gelingt, ja, dafür sensibel zu werden, da die Antennen auszustrecken und das zu spüren, zu empfinden, dann gehst du einen Schritt darauf zu, dass du deine Sehnsucht auch bei Jesus stillen kannst. Und in diesem Sinne wollen wir jetzt das Abendmahl feiern, dass wir zu Gott kommen und sagen, Jesus, du sollst meinen Hunger stillen. Und in dieser Haltung wollen wir das Abendmahl einnehmen. Und wir stimmen uns darauf ein, indem wir noch einmal diese Liebestat Gottes uns von der Band zusingen lassen mit dem Titel »Es stimmt, dass einst mein Retter starb«. Jesus spricht zu seinen Jüngern und sagt, mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Ihr hört die Liebe aus diesen Worten. Mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Wer das Abendmahl nimmt, der bekennt damit, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Das ist ein tiefgreifendes Bekenntnis, was man gibt. Und das sollte man nicht so einfach daher sagen, sondern man sollte das Abendmahl wirklich nur nehmen, wenn man dahinter stehen kann, dass man sagen kann, Jesus ist der Herr meines Lebens, er ist für meine Sünden gestorben. Wer das so nicht sagen kann, der sollte Brot und Wein an sich vorüberziehen lassen und einfach vielleicht darüber nachdenken, ob er dieses Bekenntnis geben kann oder wie auch immer. Aber wir sollten es nicht einfach so leichtfertig nehmen, denn die Bibel mahnt uns auch da direkt zu und sagt, wer ohne Ehrfurcht von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Stattdessen soll der Mensch sich prüfen, und wenn er sich da positiv prüft, dann kann er essen von dem Brot und trinken aus dem Kelch. Wer aber so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, also gemeint ist, dass er das einfach so gedankenlos in sich hineinschüttet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Wir wollen auf die Einsetzungsworte von Paulus hören und stehen dazu auf. Da heißt es, ich, Paulus, habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, das verbindet uns mit dem, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Herr Jesus, am Kreuz, da hast du uns deine Liebe gezeigt. Da herrscht reine Liebe und wir danken dir, dass wir diese Liebe im Glauben annehmen durften. Und ich danke dir, dass du uns dieses Hilfsmittel des Abendmahls gegeben hast, dass diese Liebe jetzt auch fließen kann, wie so ein Kanal, der vom Kreuz von Golgatha direkt in unser Herz fließt. Dafür hast du das Abendmahl eingesetzt und ich bitte dich, dass du jetzt mit deinem Geist wirkst, dass du uns offene Herzen gibst, um genau das zu empfangen. Amen. Zu den Einsetzungsworten für den Kelch stehen wir auf. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch, den wir segnen, verbindet uns mit dem, was Jesus durch sein Blut für uns gewirkt hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass du durch deine Liebestat auch in unserer Gemeinde Liebe gestiftet hast und dass es jetzt ein Band der Liebe gibt, was uns in der Gemeinde miteinander verbindet. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, Denkrichtungen, aber du verbindest uns durch deine Liebe. Und das wollen wir auch im Abendmahl feiern und dir dafür danken, dass du der Herr dieser Gemeinde bist, der uns eint. Und wo immer Zwietracht ist und wo wir vielleicht uns auseinander dividieren lassen, bitte ich dich, dass du uns die Kraft gibst, immer wieder auf dich zu schauen und von daher Liebe zu bekommen, um wieder auch zur Einheit zurückzukehren. Amen. Wir wollen nun zum Abschluss auf das Lied hören, Ich bin bei dir. Wir erheben uns für den Segen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt nochmal Platz. Wir lassen Gottesdienst gleich ausklingen mit dem Postludium und dann denkt nochmal an die Vorschlagswahl. Ich sehe schon, der Volker steht da hinten bereit, der wird gleich hier vorne stehen. Und wenn ihr eure Vorschläge schon ausgefüllt habt, könnt ihr ihm das geben. Oder wenn ihr noch einen Vorschlagszettel haben wollt, könnt ihr euch auch noch einen holen. Also die Wahl geht ja bis nächsten Sonntag. Ihr könnt 3 Personen vorschlagen. Aber jetzt erstmal das Postludium.